machen wir heute weiter. Mit dem Rest der trigonometrischen Funktionen. Vielleicht schaffen wir es heute ganz, vielleicht auch nicht. Also, Erinnerung an den letzten Satz. Also wir hatten jetzt schon von Cosinus und Sinus. Hatten wir verschiedene Sachen hergeleitet, also dass im Wesentlichen der Cosinus 1 ist hier, dass er bei Pi halbe 0 ist, dass er sich hier wiederholt. Ab 2π, was wissen wir dann noch? Also hier ist der, das hier im Moment, wissen wir, dass er dazwischen drin noch größer als 0 ist. Ich male jetzt im Moment nichts weiter hin. Also das ist der Cosinus. Wir wissen auch, dass der Sinus größer gleich 0 ist und in 0 anfängt. Und er ergänzt sich gerade zum Cosinus zur 1, also Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gleich 1, sodass man ihn hier entsprechend berechnen kann. Das ist der Sinus. Also ich meine, das ist das, was wir darüber wissen. So. Und dann waren in dem Satz so und so 50 halt noch, diese ganzen Periodizität oder Wiederholungseigenschaften ich schreibe sie nicht nochmal hin, waren die Behauptungen Cosinus ist streng monoton, wachsend, fallend natürlich, Entschuldigung, und zwar nicht nur bis Pi halbe, sondern richtig runter bis Pi. Und Sinus ist halt dann nochmal streng monoton wachsend. In Pi 2π. Also hier geht er runter, da geht er wieder hoch. Und Sinus ist streng monoton wachsend. In minus Pi halbe bis Pi halbe. Und streng monoton fallend, abgekürzt in Pi halbe bis 3 halbe Pi. Sodass wir das Bild, was ich hier gemalt habe, mit dieser Aussage korrigieren können, was ich jetzt auch gleich mache, dass der Cosinus, und ich male es jetzt nochmal ein bisschen anders als letztes Mal, so aussieht. Das passt immer noch zu streng monoton fallend, ne? Und der Sinus entsprechend so, er geht halt hier hoch. Halt, nee, der muss dann noch, doch, Moment, muss so hoch gehen. Und der muss dann hier so gehen, so. So ähnlich. Und dann geht es halt weiter. Also hier kommt er jetzt wieder hoch. Ja, mehr gibt das nicht her, diese Aussagen, ne? Wobei, die Bilder, die wir so kennen, natürlich, natürlich sieht es so aus. Ist ja klar, ne? Aber die leiten wir ja ab aus diesem Kreisbild hier, nicht? Dass das hier so hoch geht und dass der Kosinus hier 1 ist und dann wird er immer kleiner, dann wird er 0 und so weiter. Diese Herleitung, die wir hier machen, die gibt das Bild in dieser Schönheit auch nicht her. Die gibt eigentlich auch nur so ein Bild her, nicht? Gut, ich schreibe nochmal diese Sätze wieder hin, die man da braucht. Ups. Sinus z plus w ist das gleiche wie Sinus z mal Cosinus w plus Cosinus z mal Sinus w. Und Cosinus z plus w ist gleich Cosinus z mal Cosinus w minus Sinus Z mal Sinus W. Für alle komplexen Zahlen. Nee, du bleibst unten. So, und das will ich jetzt beweisen. Also. Also zunächst, Cosinus ist streng monoton wachsend. Und ich habe es schon wieder falsch gesagt, natürlich nicht wachsend, sondern fallend. So, und da gucken wir erstmal nur bis hierhin. Nur bis Pi halbe. Und hangeln uns langsam hoch. Also für x1 und x2 in diesem Intervall so, wir haben schon gesehen, dass der Sinus hier größer als 0 ist, abgesehen vom Wert gleich 0. Also auf jeden Fall, da x2 größer als 0 ist, gilt Sinus x2 größer 0. Das war Satz 3, 5, 2, Nummer so und so 50. Egal. So, und wegen Cosinus plus Sinus Quadrat gleich 1, ist Cosinus, Cosinus x2 kleiner als 1, wegen Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x gleich 1. So, wenn dann jetzt erstmal x1 gleich 0 ist, dann ist Cosinus x1, also gleich 1, größer als Cosinus x2. Also für x1 gleich 0 haben wir dieses monoton fallend für alle x2 damit. So, jetzt nehmen wir x1 größer 0. Dann ist x natürlich zwischen, echt zwischen 0 und Pi halbe. x2 war ja kleiner gleich Pi halbe und echt größer 0. Ist damit halt die Differenz ist so. Halt, Moment, Entschuldigung. Ich schreibe das nochmal hin. In diesem Fall ist dann auch x2 minus x1 aus diesem Intervall 0 bis Pi halbe. Ja, und jetzt gucke ich mir Cosinus Quadrat x2 minus x1 plus Sinus Quadrat x2 minus x1, was ja 1 ist, an und schließe daraus, dass Sinus x1 größer als 0 ist. Erstens, zweitens, Sinus x2 minus x1 ist ebenfalls größer als 0. Das ist, also Sinus x1 ist sowieso größer 0, weil x1 größer 0 ist, klar. Aber hier benutze ich das wieder. Und die Tatsache, dass x2 minus x1 echt aus dem Intervall bis Pi halbe ist. Und außerdem ist auch Cosinus x2 minus x1 kleiner als 1. Auch wieder deshalb. So, und damit folgt, und jetzt benutze ich diese Additionszusammenhänge, und zwar indem ich x2 schreibe als x1 plus x2 minus x1. So, jetzt kann ich das schreiben als Cosinus x1 mal Cosinus x2 minus x1, genau die Formel, die da oben steht, minus Sinus x2 mal Sinus x2 minus x1. So, jetzt weiß ich, das steht hier unten, dass das hier kleiner ist als 1. Das hier ist größer als 0. Steht da auch, nicht? Da muss ja auch x1 stehen hier. X, Sinus x2 wäre aber auch größer 0. So, und dieses hier ist ebenfalls größer 0. So dass ich eine Zahl habe, die ich mit einer Zahl multipliziere, die kleiner ist als 1, eine positive, und dann noch was abziehe. Also wird das auf jeden Fall kleiner sein als Cosinus x1. So, und das ist dann schon die Monotonie. Fassen wir nochmal zusammen, was wir damit haben mit Fallunterscheidungen x1 gleich 0 und ungleich 0. Ist dann Cosinus x2 kleiner als Cosinus x1. Und das ist exakt streng monoton fallend. Ja, streng monoton fallend jetzt im Moment auf dem Intervall 0 bis Pi halbe. Auf dem behaupteten Intervall 0 bis Pi sind wir noch nicht. Im Moment haben wir es nur auf dem ersten Stück. Aber jetzt stellen wir erstmal fest, dass Sinus x sich schreiben lässt als Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat x. Das darf ich so im Allgemeinen nicht hinschreiben. Aber wenn x zwischen 0 und Pi halbe ist, dann ist es in Ordnung, weil dann weiß ich, dass der Sinus positiv ist. Und dieses hier ist vernünftig definiert, das ist eine positive Zahl. 1 minus Cosinus Quadrat. So. Und jetzt benutze ich diesen Zusammenhang zusammen mit dem monoton Fallen von Cosinus auf diesem Intervall, dass Sinus x monoton steigend sein muss. Wachstum von Sinus auf diesem Intervall im Moment erstmal nur. So, und alles, was jetzt noch kommt, ist Durchhangeln mit diesen Verschiebungsregeln, die wir hatten. Und wir hatten Cosinus x ist gleich minus Sinus, jetzt muss ich wirklich gucken, x minus Pi halbe. Satz 352i, das kann man nicht mehr lesen hier. So, damit kriegen wir das Cosinus auch auf dem Intervall Pi halbe bis Pi. Ja, jetzt benutzen wir, dass wir eben gerade gesehen haben, dass der Cosinus zwischen 0 und Pi halbe monoton wachsend ist. Also ist minus Sinus von x minus Pi halbe monoton fallend im Intervall Pi halbe bis Pi. Also streng monoton fallend ist sogar. Und dann benutzen wir auch noch, okay, wir wissen, dass das auf dem Intervall monoton fallend ist, auf jedem Intervall auch, machen wir so rum. Und in der Mitte ist aber gerade eine Null. So, das ist dann insgesamt... wegen Cosinus von Pi halbe gleich 0, die monoton fallend sich aufs gesamte Intervall überträgt. So, mit Cosinus x gleich minus Cosinus von x minus Pi, hangeln wir uns jetzt weiter ins nächste Intervall. Wir wissen, dass der Cosinus zwischen 0 und Pi monoton fallend ist, streng monoton. Ja, wenn wir jetzt Minus Cosinus nehmen, für x zwischen Pi und 2Pi, bedeutet das gerade, dass wir hier was monoton fallend ist und davon Minus haben, also muss das streng monoton wachsend sein. Folgt also damit... streng monoton wachsend. Für Cosinus auf dem Intervall Pi bis 2Pi. und die entsprechenden Sinusaussagen. Folgen jetzt einfach, indem ich benutze, dass Sinus nichts anderes als Cosinus ist, um Pi halbe verschoben. Also Sinus x ist gleich Minus, um genau zu sein, x minus Cosinus x plus Pi halbe. Und das heißt, die gesamten Monotonieintervalle verschieben sich halt um Pi halbe in die richtige Richtung. Und aus den für Cosinus. So, das will ich dann auch nicht im Detail machen, denn ich denke, es ist einigermaßen klar, wie man das jetzt zusammenstückeln muss. Das heißt also, die entscheidende Aussage, die da steht über die Monotonie, steht auf dieser Tafel, also das entscheidende Argument, dass ich den Additionssatz in geeigneter Weise verwende und eine Abschätzung damit mache. Alles andere ist dann einfach nur hier mit diesen Zusammenhängen hochgekaspert. Gut. Jetzt eine Bemerkung zu Sachen, die gerade in der Funktionentheorie immer wieder gebraucht werden. Also, die Exponentialfunktion auf den komplexen Zahlen definiert gilt. Erstens, wenn ich eine komplexe Zahl z nehme und dann das komplex Konjugierte, ich erinnere daran, z gleich a plus ib, dann ist z quer gleich a minus ib. Aua. So, und ich behaupte, dass x von z quer das gleiche ist wie x von z quer, also das quer durchzieht durch die gesamte Exponentialfunktion. Für alle z aus c, ja, das ist nicht echt dramatisch. Ich gucke mir die Partialsummen von dem Exponentialausdruck an, ausgewertet in z quer, und benutze das wir schon mal hatten, z mal w quer ist das gleiche wie z quer mal w quer für alle z und w. Das kann man direkt ausrechnen. Und wir hatten das auch schon mal da stehen, hoffe ich. So, dass wir jetzt hier ein Hoch k haben und das heißt, wir können das quer einfach aus dem Hoch k rausziehen. K gleich 0 bis n z hoch k durch k Fakultät. Ja, eigentlich müssen wir das quer erstmal übers z hoch k machen, aber durch k-Fakultät teilen, eine reelle Operation ist, die ändert das quer auch nicht. So, und das ist dann natürlich, die Querung ist eine lineare Sache. Das heißt, wenn ich Summen habe, z1 plus z2 und so weiter, und bilde das quer, dann ist das gleiche wie z1 quer plus z2 quer und so weiter. So dass ich das quer hier auch rausziehen kann. Also Summe k gleich 0 bis n, z hoch k durch k Fakultät. So, und jetzt außen gequert. Ja, und da steht es eigentlich da. Das konvergiert nämlich für n gegen unendlich, gegen x von z quer. Und das hier konvergiert für n gegen unendlich, gegen x von z quer. Gut, jetzt müsste man eigentlich hier nochmal sagen, das konvergiert gegen x von z quer nach Definition. Klar, ich werte ja x in z quer aus. Dieses hier konvergiert, ja, hier habe ich etwas, was konvergiert, also ohne das quer. Und jetzt muss ich eigentlich sagen, dass das Quernehmen eine stetige Abbildung ist. Ja, dann darf ich nämlich diesen Grenzwert durchziehen. Und das ist aber undramatisch, bis auf die Tatsache, dass kein Platz auf der Tafel mehr ist. Okay, also nochmal z quer minus w quer Betrag ist das gleiche wie z minus w quer Betrag und Betrag nehmen ändert, Moment, langsam, Querung nehmen ändert nichts am Betrag. Das ist also z minus w. Das ist also sogar Lipschitz stetig mit Lipschitz-Konstante 1. Also so richtig eine der stärksten Sorten von Stetigkeit. Und damit also schreiben wir ich schreibe jetzt nochmal die Stetigkeitsdefinition oder Charakterisierung für eine Folge hin. Wenn ich eine Folge Wn habe, die gegen W konvergiert, dann folgt auch, dass die Wn quers gegen den Grenzwert quer konvergieren. Das habe ich hier bei dieser Exponentialfunktion benutzt. Die Partialsummen, die da stehen, sind dann gerade die Wns. Okay, da schreiben wir nochmal in Exponential, also in E-Hochschreibweise, E hoch Z quer ist das gleiche wie E hoch Z quer. Das ist nur das gleiche nochmal statt mit Exp geschrieben. So, daraus folgt, wenn ich eine reelle Zahl nehme, das gilt für alle komplexen Sets und insbesondere für ganz spezielle komplexe Zahlen, die ich kriege, wenn ich entlang der imaginären Achse auswerte. Das geht wie folgt, ich nehme e hoch it. E hoch it und davon nehme ich den Betrag. Das ist ja das gleiche wie e hoch it Querbetrag. So, das ist das gleiche, jetzt habe ich den Betrag über e hoch it genommen, das ist das gleiche, als würde ich e hoch und dann it gequert nehmen. IT gequert, das ist ja aber einfach nur eine imaginäre, also entlang der imaginären Achse ist einfach minus IT. Ja? Also ich schreibe es nochmal E hoch IT quer, so. Das war die Überlegung gerade eben, dass ich das quer reinziehen kann. So, und dieses IT quer ist gerade E hoch minus IT. Ja, ich mache halt den Imaginärteil von IT, und IT hat nur Imaginärteil, dem gebe ich ein Minuszeichen. Sie gucken alle so fragend. Also IT ist gleich 0 plus IT, daraus folgt IT quer ist gleich 0 minus IT. So, aber E hoch minus IT ist gerade, ja, diesen Querstrich hier, das macht die Bemerkung 1. Nee, die Querung verändert nichts an den Beträgen. Also Z ist gleich Z quer für alle Z. So, und E hoch minus IT, das hatten wir schon mal. E hoch minus Z ist das gleiche wie 1 durch E hoch Z. Und darum folgt, hier stehen zwei reelle Zahlen. Achso, jetzt kann ich den Betrag nochmal rausziehen. 1 durch E hoch IT. Der Betrag verhält sich in der Hinsicht ja auch anständig. Hier steht eine reelle Zahl und die reelle Zahl stimmt überein mit 1 durch sie selbst. Daraus folgt, dass E hoch IT Betrag gleich 1 ist für alle T. Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, sich das zu überlegen, aber die kann man vielleicht mal in einer Übungsaufgabe machen. So, die dritte Aussage ist jetzt, E hoch IZ ist das gleiche wie X von IZ, ist, das hatten wir schon, Cosinus Z plus I mal Sinus Z. Tatsächlich gilt das für alle Z aus C. Das war Satz 3, 5, 1, 2i. Okay, dann nehme ich jetzt e hoch. Für z nehme ich die reelle Zahl Pi jetzt. E hoch i mal Pi. Das ist also, nach dem, was hier steht, das gilt ja für alle z insbesondere, also für Pi, das gleiche wie Cosinus Pi plus I mal Sinus Pi. Nun ist Cosinus Pi ja 0. Nee, Moment, Entschuldigung, minus 1 ist das, Blödsinn, und Sinus Pi ist 0. So, das hier steht E hoch IP ist da E hoch I mal Pi ist gleich minus 1. Eine der schönsten Beziehungen der Mathematik. Ja, ich meine, alle unbekannten Größen tauchen so auf, nicht? Also alle, sowohl E als auch I als auch Pi.
nicht mehr.
Man kann auch schreiben, oder auch e hoch i Pi ist gleich i Quadrat, wenn man will. Ja, minus 1 ist i Quadrat, ne? Oder, was man nicht machen sollte, ist jetzt die Wurzel ziehen, ne? Wurzel aus e hoch i Pi gleich i ist, sollte man einfach sein lassen. Und, ja, e hoch 2 pi i ist jetzt wenig überraschend. Da kann man einmal schreiben, Cosinus 2 pi plus i mal Sinus 2 pi. Ja, Cosinus 2 pi ist ja gleich 1. Und das ist 0. Das kann man aber auch erhalten, indem man e hoch pi i zum Quadrat nimmt. Da ist minus 1 Quadrat, ne? Gut, eine Folgerung kann man auch noch ziehen, dass x von it gleich 1 ist, genau dann, ich meine, hier haben wir ein 2pi, wo gleich 1 rauskommt. Da haben wir also eine t, für t gleich 2pi kommt 1 raus. Das ist genau dann der Fall, wenn t gleich 2pi k für eine ganze Zahl z. Und Begründung ist einfach wieder, e hoch it oder x von it ist einfach Cosinus t plus i mal Sinus t. Und das ist ja gleich 1. Genau dann, wenn hier steht eine komplexe Zahl, irgendwie was Reelles plus i mal was imaginäres, also plus was Imaginäres. Und das ist 1 genau dann, wenn Cosinus t gleich 1 ist und Sinus t gleich 0. Ja, und das passiert aber eben immer gerade bei allen 2pi, also genau dann. 2kpi für ein pi aus z. Ja, Moment, Vorsicht, langsam. X von it ist entweder 1 oder minus 1. Nee, das kann man nicht. Ja, also X von it, also, das sind die komplexen Zahlen. Und die Menge aller c, aller z aus c mit Betrag 1 ist gerade das hier. Ja, also in c liegt e hoch it Betrag gleich 1 bedeutet, dass e hoch it, plus it, Element S1 ist. Das heißt, es kann natürlich plus 1 sein und minus 1, also hier ist plus 1, da minus 1. Das ist gerade bei 2pi, also bei 2pi und bei pi der Fall. Das ist der Betrag. Der Betrag ist eine reelle Zahl, die einfach nur die Länge von e hoch it. E hoch it ist eine komplexe Zahl. Cosinus plus i mal Sinus. Das i mal Sinus ist, ich meine, das ist exakt das, was wir immer malen, um Cosinus und Sinus einzuführen. Das ist exakt dieses hier. Hier läuft jetzt t. Wobei, wir haben das natürlich ganz anders jetzt eingeführt, mit Potenzreihen und dem ganzen Kram. So, jetzt wissen Sie ja, dass es noch viel mehr trigonometrische Funktionen gibt als nur Sinus und Cosinus. Also, die will ich nur ganz kurz erwähnen. Den Tangens. Den kann ich nicht überall definieren, wie man gleich sehen wird. Den kriege ich einfach, indem ich Cosinus durch Sinus teile. Nein, Sinus durch Cosinus teile. Und man kann ihn auch auf ganz Z definieren, wenn man will. Also diese Formulierweise muss halt nur die Nullstellen vom Cosinus ausnehmen. Das sind aber gerade die. Und ich male nur mal hin, wie er ungefähr aussieht. So, und dann wiederholt er sich, pi-periodisch sogar. Ist nicht besonders spannend, weil letztlich steht mit Sinus und Cosinus schon alles da. Und Kotangens ist ebenfalls definiert als, so, Kotangens ist definiert als Kotangens, ich will immer Cosinus schreiben, x ist gleich Cosinus x durch Sinus x. Könnte man natürlich sagen, das ist einfach 1 durch Tangens x. Warum macht man denn sowas? Ja, ganz einfach, weil der Tangens ist bei Pi halbe und minus Pi halbe nicht definiert, der Kotangens sehr wohl. Aber der Kotangens ist dafür hier nicht definiert, da wo der Tangens 0 ist. Ja gut, aus diesem Grund ist definiert R ohne alle Vielfachen von Pi und man hat fast überall, dass es einfach 1 durch Tangens ist, bis auf die Stellen, wo es nicht definiert ist. Okay, das male ich dann nicht auch noch hin. Beide sind 2-pi-periodisch sowieso, natürlich, weil Sinus und Cosinus 2-pi-periodisch sind. Sie sind aber sogar, weil sich die Vorzeichen geeignet aufheben, pi-periodisch. Das ist nicht schlimm, das zu verifizieren. Nicht? Man muss einfach Sinus x plus Pi und Cosinus x plus Pi nehmen und feststellen, dass die beiden gerade ihr Vorzeichen vertauscht haben. So, und ja, wie gesagt, Bemerkung, weil Entschuldigung, das nenne ich mal A und das nenne ich mal B. Diese Mengen sind die einzigen Nullstellen von Sinus, von Cosinus bzw. Sinus. Nullstullen nicht. In ganz C sind. Sind Tangens und Kotangens. Von diesen Mengen, die hier stehen, auf alles außerhalb, also auf ganz C fortsetzbar. Ja, gut. Jetzt habe ich ein kleines bisschen was über eigentlich nur aufzählende Weise. Umkehrfunktionen. Ich mache es mal ganz kurz. Umkehrfunktionen von Sinus, Cosinus, Tangens und Kotangens. Ja, natürlich haben die keine Umkehrfunktionen. Zumindest nicht auf ganz R, weil sie halt periodisch sind, sind nicht injektiv. Das heißt, man muss sie einschränken auf Bereiche, in denen sie injektiv sind. Und das hier wäre der Sinus. Und wir haben ja gesehen, dass der Sinus zwischen minus Pi und Pi streng monoton wachsend ist. Und auf diesem Intervall ist er dann injektiv, also kann man ihn umkehren. Ach, Cosinus. Ich bilde jedem Element aus 0 bis 1, aus minus 1 bis 1, bildet also das Intervall minus 1 bis 1 nach minus Pi bis Pi ab, den Umkehrwert zu. Habe ich gesagt Pi? Warum sagt denn niemand, dass das Pi halbe ist hier? Und das ist auch minus Pi halbe. Okay. Schön wäre es mit Pi. Naja, weil wenn es mit Pi wäre, könnte ich es aufs ganze Intervall fortsetzen. Also auf 2 Pi. Naja, geht nicht. Also entsprechend geht man beim Arcus Cosinus vor. Bildet minus 1 bis 1 auf. Jetzt muss ich aufpassen. 0 bis Pi geht in diesem Fall. Ja gut, der Cosinus sieht halt so aus. Arcus Tangens. Ja, Arcus Tangens, der Tangens bildet ja das gesamte Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe auf ganz R ab. Also ist die Umkehrfunktion auf ganz R definiert. Man kriegt aber nur minus Pi halbe bis Pi halbe und muss sogar diese Punkte noch rausnehmen hier, weil da ist es nicht definiert. Und entsprechend Arc-Cotangens, der ist ebenfalls auf ganz R definiert, wie man an dem nicht vorhandenen Bild sieht. Und zwar lässt er sich nach 0 bis Pi fortsetzen. Das hier ist ein bisschen willkürlich, dass ich jetzt dieses Intervall nehme. Ich kann die Umkehrfunktion zum Beispiel auch hier wählen, also auf irgendwas Verschobenem. Es ist egal. Also, die heißen immer Arcus Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens. Und so wie Sie da stehen, sind Sie verhältnismäßig uninteressant, Sie sind halt einfach nur da. Man kann aber manche interessante Sachen damit doch machen. Nur viel mehr Tiefsinn als das, was hier steht, kommt da nicht rein. So, jetzt noch ein kurzer Abschnitt über Polarkoordinaten. Und zwar mache ich da Folgendes. Ich nehme C und dann gucke ich mir daraus eine bestimmte Teilmenge an. Und zwar nehme ich hier 2π Das sind Streifen in C, ja? Also ich habe alle x-Werte hier. Und aber in die komplexe Ebene, also ins Imaginäre rein, lasse ich nur 2π zu. Also bis zu 2π. Und wenn ich die Exponential, also ich schreibe das mal so, r plus i mal 2π. Okay, das ist eine Teilmenge der komplexen Zahlen. Natürlich die Menge aller x plus i y, sodass x aus r ist und y aus 0 bis 2π. So, und wenn ich die jetzt mit der Exponentialabbildung oder exponz in die komplexen Zahlen abbilde, dann ist das stetig und bijektiv. Stetig sowieso, klar, aber insbesondere umkehrbar. Und das bedeutet, dass ich das Bild extra hier stehen, ich ordne einer Zahl x plus i y geht über nach e hoch x plus i y. Das ist gleich e hoch x mal e hoch i y. Einverstanden? E hoch x ist was Reelles. X ist eine reelle Zahl. Das ist die reelle Exponentialfunktion. Und hier steht i mal y. Und i mal y ist eine komplexe Zahl von Betrag 1. Und das ist gerade die Abbildung, die diesem Ding hier. Das hier ist x plus i mal y. Ordnet sie zu, Moment, halt, Entschuldigung, vorsichtig. Machen wir so. Das hier hat eine Länge x. Und das hier entspricht dem y. Und abgebildet wird es auf, ich glaube, ich habe es gerade durcheinander gebracht, Entschuldigung. Das ist e hoch x hier. Ich habe es gerade exakt falsch rum gemacht. So, das ist e hoch x und das ist e hoch iy. Also ich ordne zu einer komplexen Zahl Länge mal Winkel. So, und soll ich das beweisen? Ja, wirklich? Gut. Das ist aber etwas aufwendiger. Also erste Aussage, Stetigkeit ist klar, weil es die Einschränkung einer stetigen Funktion auf ganz C, auf eine Teilmenge von C ist. Injektivität. Ja, ich nehme mir z gleich x plus iy aus dieser Menge. Und w gleich x plus w gleich xi plus i eta. Beide so machen. Und ich nehme an, dass e hoch z gleich e hoch w ist. Zeigen will ich, dass daraus folgt, dass z gleich w ist. Also, dann weiß ich zunächst mal, dass e hoch x, ich nehme den Realteil, das ist ja das gleiche wie e hoch x mal e hoch iy. E hoch iy hat Betrag 1, also darf ich problemlos ranschreiben, ohne dass ich den Winkel verändere. Das ist e hoch z und e hoch w stimmen überein. Das ist also e hoch xi plus iy, i eta. Das ziehe ich wieder auseinander. Und benutze wieder die Einshaftigkeit von xi. So, und jetzt benutze ich, dass die reelle Exponentialfunktion bijektiv ist. Bijektivität der reellen Exponentialfunktion, das war Satz 3, 4, 2. So, das andere ist jetzt wissen wir, dass E hoch x gleich E hoch xi ist, also folgt E hoch x mal E hoch i y gleich E hoch xi mal E hoch i eta. E hoch x und E hoch xi stimmen überein, weil x gleich xi sind. Also ist auch E hoch i y gleich E hoch i eta. Und daraus folgt, ich teile einfach E hoch i mal y minus eta gleich 1. Und jetzt hatten wir eben schon gesagt, dass die einzigen Werte, wo e hoch i mal irgendwas Reelles den Wert 1 annimmt, sind Vielfache von 2pi. Also folgt, dass y minus eta gleich 2kpi. Für irgendeine Zahl k aus z. Gut, nun waren y und eta ja gerade aus diesem Streifen 0 bis 2pi, beide. Das heißt, sie können nie mehr als Abstand 2, also der Abstand zwischen den beiden muss kleiner sein als 2pi, weil beide aus diesem Intervall sind. Und damit also y minus eta betrachtet kleiner als 2pi, folgt, dass y minus eta gleich 0 mal 2pi sein muss. Y gleich eta plus 0 mal 2pi, also y gleich eta. So, jetzt die Surjektivität ist ein bisschen aufwendiger. Ich nehme mir von null verschiedenes W. Nehme den Betrag und davon den Logarithmus. Der Betrag ist eine positive Zahl, also sogar nicht 0, sodass der Logarithmus hier, den natürlichen Logarithmus, vernünftig definiert ist. Also die Idee ist, ich habe irgendein W hier und ich möchte W schreiben als eine reelle Zahl mal ein Winkel. Sozusagen. So, und Länge W ist einfach die reelle Zahl, die ich kriege, wenn ich die Länge angucke. Und jetzt projiziere ich das auf den Einheitskreis. Einfach indem ich durch die Länge teile, das gibt mir eine komplexe Zahl. Und diese komplexe Zahl hat halt Real- und Imaginärteil a plus ib. Natürlich ist dann der Betrag von dieser Zahl, naja gut, der Betrag zieht sich rein, ist gleich 1. Und das ist dann gleich a² plus b². So, und wir behaupten jetzt, das ist ein Winkel, ich nenne ihn richtig mal Phi, sodass Cosinus Phi gleich A und Sinus Phi gleich B ist. Ja, wenn ich das hätte, dann wäre e hoch i Phi das gleiche wie Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Naja, gut, und Cosinus Phi wäre dann ja gleich a, Sinus Phi gleich b, und das wäre dann gerade w durch w-Betrag. Also dann hätte ich zu meinem W sowohl ein x als auch y gefunden, sodass e hoch x plus i mal y gleich w wäre. Also das muss ich tun, ich muss diesen Winkel finden. So, für den Fall, dass b gleich 0 ist, dass ich sowieso auf der reellen Achse bin, habe ich a Quadrat gleich 1. Also ist a gleich 1 oder minus 1. Und dann tut es Phi gleich 0 beziehungsweise Phi gleich minus 1. Moment, wieso minus 1? Pi gleich 0 ist in Ordnung. Minus Pi muss ich nehmen. Oder Pi, ist egal. Wieso steht hier 0 oder minus 1? So, jetzt, ich male nochmal hin, was wir wollen. Okay, eigentlich steht es da oben. Wir haben hier ein W, wir haben hier irgendeinen Punkt der Länge 1 und wir wollen, dass sich dieser Punkt der Länge 1, der hier steht, schreiben lässt als e hoch i mal Phi. So, wenn jetzt b ungleich 0 ist, dieser Punkt hier ist a plus i mal b. Jetzt möchte ich b ungleich 0 haben und dann weiß ich, dass a Betrag kleiner als 1 ist, weil die Summe von den Quadraten gleich 1 ist. Jetzt verwende ich den Zwischenwertsatz. Der hatte die Nummer 3324, hoffe ich. Finde ich ein Vieh. Zwischen 0 und Pi. Mit Cosinus Phi gleich A. Also hier benutzen wir, dass wir wissen, dass der Cosinus hier in dem Intervall zwischen 0 und zwischen plus 1 und minus 1 läuft, sodass wir jedes A vom Betrag kleiner 1 hier irgendwo dazwischen durch ein Phi erwischen können. Und jetzt behaupte ich, dass dieses Phi das tut. Sinus Quadrat Phi ist das gleiche wie 1 minus Cosinus Quadrat Phi. Ist gleich 1 minus A Quadrat. Ja, und jetzt weiß ich, dass A Quadrat plus B Quadrat gleich 1 ist, also ist Sinus Quadrat Phi gleich B Quadrat. Jetzt muss ich halt nur noch diskutieren, dass ich hier jetzt richtig liege. Das ist noch nicht sicher. Damit wir auf den Einheitskreis kommen, wir wollen jetzt im Moment, also der Betrag ist das nicht das Problem. Den Betrag kriegen wir, indem wir also e hoch x plus iy x so wählen, dass Logarithmus w mal e hoch iy haben. Das ist kein Problem. So, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir e hoch iy so einrichten, dass wir da w durch w Betrag kriegen. Einverstanden? Also e hoch Logarithmus W-Betrag ist ja W-Betrag. W durch W-Betrag ist dann wieder W, sodass das einfach nur eine Umschreibung von W ist, was da steht. Den Realteil haben wir und jetzt müssen wir irgendwie den Winkel finden, um diesen Punkt W durch W-Betrag zu treffen. Einverstanden? Nicht ganz, nein. Okay, ja, wir haben dieses W durch W Betrag. W durch W Betrag ist eine komplexe Zahl, die hier gemalt ist. Und jetzt müssen wir, ich sage es nochmal, aber es ist eigentlich letztlich das Gleiche, ein Phi finden, sodass wir E hoch I mal Phi genau hier hinkriegen. Gut. Wir sind leider noch nicht so weit. Im Moment haben wir das A soweit getroffen. Mit dem B haben wir aber noch das Problem, ich habe es jetzt so schön hingemalt, dass das B positiv ist, muss es aber ja nicht sein. Könnte ja auch sein, dass mein W durch W-Betrag hier unten ist. Und dann hätte ich das falsche Phi. Also Sinus Phi gleich B oder Sinus Phi gleich minus B. Sobald also Sinus Phi gleich B ist, okay, dann bin ich fertig. Dann habe ich es geschafft. Denn dann ist die Bedingung, dass es nämlich gerade Cosinus Phi gleich A ist, das war die eine Bedingung, und Sinus Phi gleich B, das ist das, was wir wollten. So, das muss aber nicht sein. Der Zwischenwertsatz leistet das nicht automatisch. Es könnte auch Sinus Phi gleich Minus B sein. Na gut, dann mache ich aber einfach Folgendes. Ich verschiebe Phi verschiebe ich natürlich. Und zwar behaupte ich, dass Phi Schlange gleich 2 Pi minus Phi die Bedingung erfüllt. Also man sieht das an dem Bild, wenn das B hier unten wäre und das hier wäre mein Phi, dann würde ich einfach 2 Pi minus Phi nehmen, dieses Stück hier unten. Denn. Gut, jetzt hatte ich das Phi gerade so gewählt, dass der Cosinus gut ist. Und das ändert sich jetzt. Cosinus Phi Schlange wäre dann gerade Cosinus 2 Pi minus Phi. Aber jetzt habe ich Glück. Cosinus verschiebt sich mit 2 Pi. Das ist also das gleiche wie Cosinus von minus Phi. Und Cosinus ist gerade. Das ist also das gleiche wie Cosinus Phi. Und Sinus Phi Schlange ist das gleiche wie Sinus. Achso, das wäre dann A. Sinus 2pi minus Phi, das wäre dann, ja, ist wieder 2pi periodisch, Sinus minus Pi, Sinus minus Phi, und das wäre gerade minus, minus B gleich B. Also auch geschafft. Insgesamt bekommen wir also, für w gleich x plus iy beliebig, e hoch w, Entschuldigung, langsam, wollte ich anders schreiben, z gleich, Logarithmus w Betrag plus i mal Phi Schlange. So, das wollte ich haben. Ich mache das hier mal weg, damit das auf dieser Seite stehen bleibt. E hoch z ist das gleiche wie e hoch Logarithmus w Betrag mal e hoch phi Schlange, e hoch i mal phi Schlange, das ist das gleiche wie w Betrag mal a plus ib, und a plus ib war gerade w durch w Betrag, das ist also, dann kürze ich das w durch w Betrag weg, w. Und das war die Behauptung, ich finde für jedes W einen solchen Realteil plus Imaginärteil, der Art, dass sich W schreiben lässt als E hoch Realteil plus Imaginärteil, immer Imaginärteil. Gut, und das ist eben Polarkoordinaten. Ich kann jede komplexe Zahl in eindeutiger Weise schreiben als E hoch irgendetwas, wobei das irgendetwas Realteil Betrag hat und hier eine eindeutig bestimmte Zahl zwischen 0 und 2 Pi steht. Problem ist natürlich, in dem Moment, in dem ich nicht nur diesen Streifen hier nehme, also E eingeschränkt auf diesen Streifen ist bijektiv, sondern, also C ohne 0 muss ich noch nehmen. 0 wird ja sowieso nie erreicht durch E hoch irgendwas. In dem Moment, in dem ich versuche, hier drüber zu kommen, kriege ich Schwierigkeiten. Also wenn ich versuche, Logarithmus für e hoch z zu definieren, e hoch z ist bijektiv hier, ich kann hier einen Logarithmus definieren, habe aber das Problem, dass in dem Moment, in dem ich mit dem Logarithmus hier gegenlaufe, ich einen Sprung kriege. Also dann haut das nicht mehr gut hin. So. Das ist 2pi. So, jetzt noch eine kurze Bemerkung und dann ist auch Okay, das, was ich schon sagte, die Darstellung von W aus C ohne 0 als W gleich E hoch W Betrag mal I hoch Phi, Phi aus 0 bis 2 Phi, eindeutig bestimmt. Heißt Polarkoordinatendarstellung von W. Und mit der Polarkoordinatendarstellung kann man dann auch die Multiplikation von komplexen Zahlen besser verstehen. E hoch W mal E hoch Z ist dann einfach E hoch, hier muss übrigens der Logarithmus stehen, ist also W Betrag, E hoch Logarithmus W Betrag ist natürlich W Betrag, mal Z Betrag mal E hoch I Phi W mal E hoch I Phi Z. Lieber andersrum schreiben. Und das ist ja dann gleich E hoch I Phi Z plus Phi W. Das heißt also, Multiplikation von komplexen Zahlen bedeutet Multiplikation der Beträge und Addition der Winkel. Also hier gemalt, wenn hier, Z ist natürlich immer hier und W ist immer hier. Das Ergebnis der Multiplikation von Z und W, ja, ich muss einfach die Längen multiplizieren und jetzt muss ich noch überlegen, wo ich es hinmale. Okay, hier ist dieser Winkel, hier ist jener Winkel, da muss ich diese beiden Winkel addieren, dann bin ich ungefähr hier, meinetwegen, so. Okay, das ist dann also Z mal W. Ist leichter zu sehen als mit A plus IB, ne? So, jetzt gut. Noch die hyperbolischen Funktionen, aber nur hingeschrieben. Hatten wir schon mal. Sinus Hyperbolicus von x ist das gleiche wie 1 halb e hoch x minus e hoch x minus e hoch minus x. So. Und das ist einfach nur die Exponentialfunktion auf der imaginären Achse. Cosinus Hyperbolicus von x ist gleich 1 halb e hoch x plus e hoch minus x. Diese Funktion, die hier steht, sieht ungefähr so aus. Diese Funktion, die hier steht, sieht ungefähr so aus. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das muss nämlich so aussehen. Entschuldigung. So. Die sieht so aus. Der Tangens Hyperbolicus von x. Ja, wenig überraschend. Sinus durch Cosinus. Da tauchen nur Werte zwischen minus 1 und 1 auf, wie man sich überlegen kann, wenn man das einfach durcheinander teilt. Und entsprechend Cotangens Hyperbolicus x ist gleich Cosinus Hyperbolicus durch Sinus Hyperbolicus. Na, kein Grund. Hier muss ich aufpassen, dass ich die 0 ausnehmen muss, weil Sinus Hyperbolicus x gleich 0 ist. Ja, der nimmt gerade Werte, weil es letztlich das gleiche ist wie 1 durch Tangens, oder nicht letztlich, weil es das ist. Und Tangens nimmt Werte im Einheitsintervall ein, muss natürlich der Cotangens Werte außerhalb des Einheitsintervalls annehmen, weil es ja 1 durch ist. Okay, das sind dann diese Funktionen haben, wenn wieder Umkehrfunktionen. Ja, und dazu sage ich halt nur, gibt es auch noch. Das war dann aber auch alles für heute. Differentialrechnung an. Eigentlich sollte das, ja, nächster Abschnitt ist dann Abschnitt 4, Differentialrechnung, und das ist dann das zweite Buch. Das erste Buch ist an dieser Stelle abgeschlossen.